Hallo und herzlich willkommen zum 165. Conncast Themenpodcast. Wir reden heute über Direktiv Conan Band 103. Ich bin Lasse und heute an meiner Seite sind Johannes. Hallo Johannes.
Hallo alle zusammen.
Und auch mit dabei ist Olli. Hallo Olli.
Hallo, schönen guten Abend in die Runde.
Detektiv Conan Band 103 ist in Japan erschienen am 12. April 2023 und jetzt hier bei uns in Deutschland erschienen am 16. Januar 2024. Wenn wir uns den Band anschauen, dann sehen wir Detektiv Conan in Blau, anders als in Japan, da war es Orange. Und wir sehen Conan an einem Strand im Outfit von Subaru Okiya aus dem entsprechenden Fall, auf den das hier anspielt. Wenn wir die Cover ein bisschen vergleichen, dann sehen wir, dass auch im japanischen Original ein Strand abgebildet wurde, allerdings damit eher so ein Hütte-Pavillon-mäßigen Gesteck. Hier ist es stattdessen ein Sonnenschirm, so ein bisschen Redmaterial. Ich finde das beim deutschen Band, ich weiß nicht, ob das Absicht war, fast ganz niedlich, so dass es so wirkt, als würde Conan quasi an diesen Sonnenschirm so angelehnt sein, da an der Mitte, so drunter stehen. Im japanischen Original ist er ja einfach nur so ein bisschen zentral davor. Ich weiß nicht, ob das jetzt Absicht war, aber das sieht eigentlich ganz nett aus. Und ja, auch ein schönes Foto vom Strand. Da kann man jetzt nicht so viel. Normalerweise vergleichen wir dann ja gerne mal die Fotos und sagen, welches besser passt. Aber hier ist es halt, ist halt ein Foto vom Strand. Das ist auf beiden Covern ganz nett gewählt, wie das aussieht. Schönes Cover, finde ich.
Ich würde sagen, wir haben in beiden Covern sozusagen einen tropischen Strand. Also es ist jetzt kein Steinstrand geworden, das hätte mich aber auch gewundert. Das passt ganz gut, ne? Natürlich auch zu dem Conan, der zu sehen ist in Flipflops. Von daher, mir gefällt es auch gut und sieht dem Japanischen sehr ähnlich von der Art her. Mir gefällt es auch sehr gut, die deutsche Umsetzung.
Ja, hier würde ich spontan sagen, das Deutsche ist mehr meine Wahl. Vielleicht auch, weil ich eher die Schirme gewohnt bin, anstatt das Hüttenmäßige oder so, was wir da im Japanischen sehen, weil ich das nicht so gewohnt bin vom Strand oder so. Und ja, ansonsten finde ich, bei uns sieht man halt, da ist das Meer mehr zu sehen, auch mit den Wellen. Im Japanischen haben wir halt auch mehr Strand. Und da liegen auch irgendwelche Dinge noch am Strand. Ich weiß nicht genau, was es ist. Es ist ziemlich weit weg, finde ich. Aber ja, so spontan hätte ich jetzt eher dann dieses Mal gesagt, oh, mir gefällt das deutsche Cover mit dem Schirm da besser.
Ja, was sehen wir da? Also auf dem Wasser ist ein Jetski, glaube ich. Und dann noch so ein paar Liegen und vielleicht ein Segel, Schwimmreifen. Ja, da am Strand ist ein bisschen was los, das stimmt. Und der Conan, der steht ein bisschen direkter am Wasser fast. Naja, also beziehungsweise nicht der Conan, aber das Foto ist wesentlich näher dran am Wasser, das stimmt schon. Auf dem Buchrücken haben wir oben diesmal keinen Conan direkt, denn er läuft gerade weg vor einer riesigen Steinkugel und hier sehen wir noch das Ende der Steinkugel quasi. Detektiv Conan Band 103 Gosho Aoyama und hinten auf der Rückseite Mystery auch wieder in Blau. Schlüsselloch sehen wir den Fahrer des Mannes mit der mit der Sauerstoffmaske oder auch den Mann mit der Sonnenbrille, je nachdem, welche Bezeichnung man gerade für ihn benutzen will. Er hat noch keinen offiziellen Namen, der bis jetzt wurde noch nicht enthüllt. Conan und seinen Freunden ist es gelungen, den Giftmord im Familienrestaurant aufzuklären, doch es bleibt kaum Zeit für eine Verschnaufpause. Das Hotel, in dem Masumi Sera untergebracht ist, hat eine Bombendrohung erhalten. Wird es Conan gelingen, den mysteriösen Code des Bombenlegers rechtzeitig zu entschlüsseln und eine Katastrophe zu verhindern? Fragezeichen. Egmont Manga, www.egmont-manga.de und der Preis in Deutschland 7 Euro. Das hatten wir letztes Jahr darüber berichtet, dass die Preise gestiegen sind. Das ist jetzt der erste Band, bei dem die Erstauflage von Detective Conan auch 7 Euro kostet. Der österreichische Preis auch nicht mehr mit drauf, der Schweizer auch nicht, weil die hatten ja keine Buchpreisbindung. Ich mag das Schlüsselloch übrigens sehr. Der Fahrer sieht hier ganz gut aus, dieses typische. Und er guckt mal wieder ins Schlüsselloch, das ist ja auch immer so eine Sache. Er wirkt fast wirklich so wie ein Charakter, der mit diesem Konzept, dass wir ja durch ein Schlüsselloch gucken, damit wird ja eigentlich nicht mehr so viel gemacht. Es gibt eigentlich nur so zwei Cover, drei, vier Cover, die richtig, also Schlüssellöcher, Löcher, die da richtig mitarbeiten. Und das ist jetzt mal wieder eins, wo man sich so denkt, man guckt die Schlüsselloch und er guckt plötzlich zurück. Das ist schon ganz nett gemacht. Und natürlich auch ein Schlüsselloch, wo man sich als Leser, der nicht, vielleicht nicht so oft Con liest, so denkt so, wer ist das? Das ist ja interessant. Gucke ich vielleicht mal nach, wer das ist.
Ja, passt ganz gut. Natürlich zum Band und verleiht ihm Stil, so wie er auch bezeichnet ist sozusagen, mit dem Hemd und diesem Sakko sozusagen in diesen Farben. Das sieht man ja auch nicht so häufig, finde ich. Ja, verleiht ihm was Gutes sozusagen, ne? Stilhaft halt.
Ja, gefällt mir sehr gut, den Herrn hier zu sehen, von dem wir ja noch nicht wirklich was wissen. Bei den anderen Schlüssellöchern ist es ja dann so, den Charakter kennt man schon. Und ja, hier ist es halt so, ja, man weiß eigentlich noch gar nichts über ihn, außer dass er ein Chauffeur ist und ja, älter anscheinend und Sonnenbrille und so. Aber ja, das war es dann dazu auch schon. Ja, von daher bin ich gespannt, wann wir mehr darüber ihn erfahren. Und ja, was ich so ein bisschen vermisse, ist quasi den zweiten Teil des Bandes im, ja, wie nennt man es, Ankündigungstext, Einleitungstext, Inhaltsangabentext, sucht euch irgendwas aus, aber diesmal ist es ja so, dass nur zwei Fälle angeschnitten werden und der Rest des Bandes kommt gar nicht vor.
Tja, haben sie sich gedacht mit der Bombe, da ist sozusagen alles gesagt, das steigt die Spannung am meisten. Ja, ich weiß nicht, ja. Find's ist okay, kann man so machen, ja. Aber ich weiß schon, was du meinst, ja, dass da natürlich auch irgendwie Kaito Kid hätte auch auf diesen Text sozusagen noch reinbringen können, ne? Aber gut, sei es drum.
Ja, ist jetzt nicht so tragisch, aber wir hatten halt auch schon Bände, da haben sie halt alle Fälle irgendwie kurz angerissen und ja, jetzt ist es halt so, wenn man das Wissen im Hinterkopf hat. Ich lese ja immer diese Klappentexte nie. Ich höre ja immer erstmal davon, wenn wir hier darüber sprechen. Und deswegen dachte ich gerade so, da fehlt doch was, wo ist der Rest?
Wenn wir den Band aufklappen, dann sehen wir als allererstes den Kommentar von Gosho Aoyama, der in eine Decke eingewickelt ist und noch nicht ganz erwürgt wurde, aber wahrscheinlich kurz davor ist. Und sein Text, in dem er davon erredet, wie anstrengend der Lasst-uns-reden-Tag in Tottori 2023 war. Dann eine Seite weiter haben wir schon das Impressum, das ist diesmal wieder vorne, Detektiv Con von Gosho Aoyama, aus dem Japanischen von Josef Scharnel und Yayoi Okada Willmann. Nach dem Tod von Josef Scharnel sind zwar noch alle Kapitel dieses Bandes waren noch im Weekly von ihm übersetzt worden, aber angenommen ist, dass Frau Okada Willmann dann das Textrücken, Lexikon und Aoyama-Kommentar und so übersetzt hat. Deutschsprachige Erstausgabe 2024 Egmont Manga, erste Auflage, verantwortlicher Redakteur Marco Walz, Lektorat Christian Schmidt und Christopher Willmann, Gestaltung Claudia V. Philhauer und Koordination Angelika Schönhuber. Dann haben wir als nächstes das alternative Cover, wo sich Con und Shinichi ein Blatt Papier ansehen. Spannend. Und dann auf der nächsten Seite das, was bisher geschah, wo wir auf eine Sache treffen, die wir vielleicht gleich mal als erstes ansprechen können, nämlich wird hier von in der zweiten Zeile nach einem Kinobesuch gehen Con, die Detective Boys und Professur Agasa statt Professor. Da haben wir einen kleinen Fehler und leider ist es auch so, dass in diesem Band wieder nahezu alle Fehler aus dem Detective Con Weekly nicht korrigiert wurden. Selbst so Fehler wie, man hat bei der Bilddatei versehentlich mit dem Weißpinsel ein Stück von dem Charakter weggepinselt, ohne Grund. Das waren zwei Stellen so, es wurde nur an einer korrigiert und auch Rechtschreibfehler, andere Sachen, leere Sprechblasen wurden nicht korrigiert. An einer Stelle ist es auch so, dass ein neuer Fehler hinzugekommen ist, dass ein Soundeffekt, der eigentlich wegretuschiert war, jetzt plötzlich wieder da ist, wo dann deutscher und japanischer Soundeffekt übereinander so liegen als Fehler. Und wir haben zusätzlich noch Fehler hier in der Inhaltsangabe. Professor Agassar hinten im Detektivlexikon auch. Da kommen wir später noch zu, das ist auch ein Fehler. Und das ist natürlich sehr schade. In den letzten vier Bände, 99 bis 102, war das ja sehr gut geworden, dass so gut wie alle Fehler immer korrigiert wurden. Davor hatten wir das ja, die ersten paar Bände, dass fast nichts korrigiert wurde und wir waren sehr froh, dass sich das geändert hat. Und ja, jetzt bei Band 103, keine Ahnung warum, aber es ist jetzt wieder umgeschlagen, dass fast nichts korrigiert wurde. Ich kann mir das nicht erklären, ehrlich gesagt, und ich finde das ziemlich, ziemlich schade auch, dass wir jetzt wieder da angekommen sind, dass wir sagen müssen, leider alles aus dem Weekly noch drin, das ist, finde ich, sehr schade.
Ja, da kann ich mich nur anschließen. Also ich weiß noch, wie wir uns gefreut hatten bei Band 99, dass es da besser geworden ist, weil gerade mit Blick auf Band 100, ne, das war, weiß ich noch, und ja, wir waren dann so froh, dass dann diese Bände sozusagen, dass die Fehler korrigiert wurden. Und das ist dann natürlich umso, ja, es ist wirklich dann sehr schade, dass wir das jetzt hier wieder haben, wie es vorher war. Und mir geht es ja genauso wie dir. Also es ist natürlich schon dann, was einem auffällt, wenn das dann im fertigen Band drin ist. Und ja, ist dann einfach schade sozusagen. Ne? Also kann man nicht anders sagen. Und ich kann es nicht nachvollziehen, warum man jetzt quasi wie soll man das sagen, also diese Schritte, die man vorher gemacht hat bei den vorherigen Bänden, da wird man irgendwie wie soll man das sagen, so Tasks, die man durchführt, bis dieser Band veröffentlicht ist, und das hatte man dann ja wohl angepasst, und warum man das jetzt wieder nicht so macht wie vorher, dass dann nicht noch jemand sagt, okay, wir machen halt nochmal den Check-up und gehen nochmal die Fehler durch, das verstehe ich leider nicht, und ja, ist dann sehr schade, weil wir dann natürlich, muss man so ehrlich sagen, dann am Ende zwar immer noch ein gutes Produkt haben, halt aber ein schlechteres Produkt, als wenn diese Fehler natürlich korrigiert worden wären. Ne? Das ist klar, und das sollte man auch so ansprechen, finde ich. Und ja, schade ist es natürlich trotzdem, weil das nicht sein muss.
Genau, gerade weil wir ja auch Geld für dieses Produkt bezahlen, und dann ja, denkt man sich dann halt, gerade weil es ja vorher, wie ihr gesagt habt, funktioniert hat, dann fragt man sich halt, warum, was ist, ich sag mal, ich nenne sie mal Qualitätskontrolle, was ist daraus geworden? Wo ist der Mensch, der es gemacht hat? Oder hat es jemand anderes gemacht und hat es übersehen? Oder hat es vielleicht gar keiner gemacht, weil Personalmangel war? Oder man weiß es ja immer alles nicht. Es ist halt immer nur, wie gesagt, es hat sich gebessert, was sehr gut war. Und dann denkt man eigentlich, jo, alles klar, so soll es sein, so soll es laufen. Und wenn es dann halt wieder passiert, dann denkt man sich halt, warum? Also, und das ist halt so nicht nachvollziehbar. Und ja, wenn man es dann halt genau und aufmerksam liest, dann stolpert man über die Fehler und denkt sich dann, muss nicht sein. Und gerade eben auch, wie wir schon oft gesagt haben, wir haben das Weekly und da sind Fehler drin. Das kann ja passieren, da wird ja schnell alles gemacht und so. Aber dass man dann halt eben nicht sich das notiert und sagt, da ist uns ein Fehler unterlaufen, oder jemand hat das notiert und ja, dann im Band müssen wir das unbedingt verbessern oder rausnehmen oder was auch immer. Und ja, das ist immer sehr schade, wenn das halt ja passiert, weil da ärgert man sich dann schon so ein kleines bisschen drüber, weil der Verlag wird ja darauf hingewiesen, dass es halt Fehler gibt.
Ja, und vielleicht, um das nochmal zu sagen, deutlich, also in diesem, was bisher geschah hier, diese Zusammenfassung sozusagen, wenn da jetzt mal statt Professor, Professur drinne steht, ne, das ist wie immer, auch wenn da irgendwie zwei, drei Leute drüber lesen, das kann mal passieren, ja, das ist, dass sich da halt ein Typo, ne, ein Rechtschreibfehler irgendwie das ist manchmal so. Es gibt auch Leute, wir hatten das im Discord auch darüber gesprochen, die gesagt haben, naja, ich lese das eigentlich nie, das, was bisher geschah. Gab aber auch Leute, die gesagt haben, naja, ich gebe da mittlerweile 7 Euro für aus, dann gucke ich mir auch alles an und lese auch alles. Von daher gibt es sicherlich so und so. Und wie gesagt, wenn das nur so irgendwie ein Rechtschreibfehler ist, ne, das ist sowas, es kann halt passieren, ne, aber wenn dann halt, wie gesagt, diese Fehler aus dem Weekly nicht korrigiert werden, obwohl die gesammelt werden, und ist dann auch so was kommt, Lasse hat ja eben die Fehler auch besprochen, ja, wenn da irgendwelche Retuschierfehler passieren oder Sprechblasen leer bleibt, das ist natürlich dann in der Summe halt einfach schlecht. Ja, und das sollte man natürlich differenzieren, wenn das jetzt irgendwie so gewesen wäre, dass das jetzt hier ein Rechtschreibfehler gewesen wäre. Also, dann ist das noch okay, sag ich mal. Ja, sollte auch nicht passieren, aber ne, da sind wir natürlich auch nicht so kritisch. Aber wenn dann sowas passiert, so, das spricht für einen, ja, einen grundlegenden Prozess, der sozusagen, dass da was schiefgegangen ist, und das sollte man dann ansprechen. Deswegen machen wir es heute auch hier.
Ganz genau. Und dann würde ich sagen, nachdem wir jetzt darüber gesprochen haben, gehen wir rein in die inhaltliche Besprechung der Fälle. Wir haben 11 Kapitel, die auf 4 Fälle aufgeteilt sind. Und über den ersten Fall erzähle ich jetzt ein bisschen was. Es handelt sich dabei um die Fortsetzung in 2 Kapiteln des letzten Falls aus Band 102 im Familienrestaurant, wo die Detective Boys waren. Und da waren auch diverse Pärchen, die wir aus der Serie bereits kennen, nur sie waren alle ein bisschen durchmixt. Shukichi Haneda war da mit Naiko Miike, Yumi Miyamoto war mit Kommissar Shiratori anwesend und Fräulein Kobayashi, die Lehrerin, war da mit Inspektor Chiba. Also alles irgendwie so ein bisschen durchgemixt. Und hier am Anfang streiten sich die Pärchen erstmal so und lassen sich gegenseitig alle nicht ausreden, um diese Situation aufzuklären. Und vor allem auch, weil Con sich irgendwann einmischt und sagt, ahem, wir haben hier auch noch vielleicht eine Leiche, können Sie also Ihren Job machen? So, das wäre mal ganz nett, denn es wurde ja eine Frau umgebracht, die da mit ihren Freundinnen zusammen gegessen hat und mit 2 Freundinnen gegessen und eine weitere Freundin war die Kellnerin, die daran war, sie wurde vergiftet mit einem Dessert, einem Maritozzi, eine sehr leckeren Dessert, was Gushi Oyama wahrscheinlich bei der Recherche auch gegessen hat. Die Detective Boys werden dann relativ schnell vom Tatort geschmissen, weil Haibara sehr vorlaut ist mit dem, dass die Leute sich gegenseitig betrügen und dann vom Tatort geschmissen werden. Weswegen Con die meiste Zeit nicht direkt anwesend ist, aber wir kriegen das natürlich zu sehen und er wird dann hinterher auch informiert über das, was hier in dem Verhör alles gesagt wurde und kriegt dann auch diverse Fotos zugeschickt, sodass er den Fall dann relativ schnell durchschauen kann. Er löst den Fall aber nicht selber auf, weil er ist ja nicht am Tatort, sondern schickt seine Lösung an Yumi. Aber anstatt, dass Yumi das allen einfach ruhig und so sagt und ihnen zeigt, macht Yumi selber einen auf Detektivin mit Hilfe von Naiko und haut eine halbe Schlussfolgerungsshow raus, auch wenn die Schlussfolgerungen alle von Con stammen. Was ich ganz nett fand. Und dann kann dann am Ende der Fall so aufgeklärt werden, ohne dass die Männer auch nur irgendwas machen müssen, was ein ganz netter Kniff war. Und am Ende kann dann, nachdem die Mörderin überführt wurde, kann dann auch das Missverständnis ja halb offscreen erklärt werden, weil Con sagt das nur so. Wir sehen nicht, wie sich die Paare tatsächlich aussprechen. Wir sehen aber dann, wie dann am Ende die ganzen Pärchen, nachdem es alles natürlich nur ein Missverständnis war, wie die Pärchen alle zusammen ein Konzert besuchen im Toto Dome in Tokio und die Rockband besuchen im Konzert, von denen die Frauen, die da im Restaurant waren, von denen die auch Fans waren. Und ja, Ende gut, alles gut. Für die Pärchen, nicht für die, die ermordet wurde, aber natürlich sonst ganz nett. Wie fanden wir denn jetzt so, wo der Fall insgesamt vorbei ist, diesen Fall im Familienrestaurant?
Ja, also so falltechnisch muss ich sagen, also wie die Frau vergiftet worden ist. Ich meine, man hat es ja in dem Weekly gelesen und ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe es wieder vergessen, dass sie sozusagen mit diesem Stuhl, dass das der Kniff war sozusagen, okay, ja, yeah, I got it. Dass das aber, oder wie es dazu gekommen ist sozusagen, dass sozusagen dieses Foto der Auslöser war, dass die Frau sich dann immer auf der einen Seite positioniert, fand ich persönlich jetzt so falltechnisch nicht überzeugend. Aber gut, sei es drum so, dafür, dass, ne, dass man dann halt diese andere Stuhl dann genutzt wurde, um sie zu vergiften, das fand ich irgendwie dann wieder einen ganz guten Kniff. Also bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Ansonsten muss ich sagen, ich fand das Setting natürlich unheimlich komisch. Hätte man wahrscheinlich sogar noch ein bisschen weiter ausreizen können, aber du hast ja auch viele gute Stellen angesprochen. Einmal der Haibara, die da mit der Seifenoper ja, ganz neugierig ist sozusagen und vorlaut und sich da in Dinge einmischt, die sie vielleicht nicht so viel angehen. Und auch diese Pointe sozusagen, dass die Frauen am Tatort dann aktiv sind und was machen. Und auch Yumi, also ich mag Yumi ja auch sehr gerne als Charakter, dass sie dann sozusagen diese Krimi-Show gemacht hat und die sie dann auch sagen, Frau Kobayashi sagt, ja, bitte, sie sollten das auch einfach vortragen. Und sie so, ja, geht nicht mehr, Mieke ist auch Feuer und Flamme. Und ja, okay, gut, dann gibt es halt die Krimi-Show und war sehr gut, hat mir gut gefallen.
Ja, also ich muss auch sagen, rundum betrachtet, also fand ich den Fall schön, hat mir gut gefallen. Vor allen Dingen aber mehr halt die, ja, Nebenkonstellation, also nicht der eigentliche Fall, der Giftmord, wie das so passiert ist. Da war ich bei dem Fotomäßigen auch so auf der Seite von Johannes, dachte so, ja gut, aber ist das wirklich immer so? Also kann ja auch immer dann anders kommen oder so, aber ja, gut, sei es drum, ist passiert, wie es passiert ist. Aber diese ganze, ja, zwischenmenschliche Geschichte da, das fand ich schon interessanter und ja, auch unterhaltsamer, wie sie sich dann da irgendwie alle gegenseitig verdächtigen und dann, ja, und was machst du denn hier mit ihr? Und ja, was macht denn unser werter Herr Shogi-Spieler? Und aha, nette Formulierung. Und was die sich da nicht alles an den Kopf geworfen haben, das war dann, ja, sehr schön. Und dann, ja, in ihrer, ja, Einmischrolle dachte sie, so kannte ich sie im Prinzip, dachte ich so, ey, was ist denn jetzt hier los? Und dann wird sie rausgeworfen und dann interessiert sie das gar nicht, dass sie wegen ihr rausgeflogen sind. Und naja, dann muss Conan das irgendwie alles übers Telefon klären. Und naja, dann am Ende, als, ja, Yumi dann die große Schlussfolgerungsshow startet, bei Yumi kann man es ja, im Prinzip hätte man es damit rechnen können. Aber dann kam ja, oh, Fräulein Kobayashi, Sie müssen Yumi unbedingt aufhalten, dass sie da keinen Blödsinn draus macht. Sagen Sie das Naiko. Und die ist da aber auch schon mittendrin, ne? Und sagt, ist da auch mit voll bei. Das war eine sehr schöne Szene. Und dann, ja, die Fallauflösung am Ende. Und dann, ja, wie das Ganze dann zustande kam, wer mit wem da war und warum und so, das, ja, fand ich dann schön aufgeklärt am Ende, dass wir dann sozusagen über alles im Bilde waren. Und ja, dann muss ich sagen, ja, war das doch ein rundum gelungener Fall, wobei mich auch ja seit Band 102 am Anfang mehr die Frage halt beschäftigt hatte, warum sind eben die Leute mit der jeweiligen Person da, und der eigentliche Fall war eher so, ja gut, interessiert mich jetzt nicht so ganz. Ich will lieber wissen, warum sind die denn jetzt alle da?
Ja, da würde ich mich im Großen und Ganzen anschließen. Ich fand auch die Nebenbei-Momente so ein bisschen interessanter als den Fall. Und so diese manche psychologischen Sachen, wie mit, dass sie sich den an einen Stuhl nehmen, weil der eine war manipuliert und dann dachte sie, sie wird wieder irgendwie, die anderen machen sich wieder über ihr Gewicht lustig und sie setzt sich immer so drum, das ist immer so ein bisschen, naja, so mit diesen Verhaltensweisen, dass man die so perfekt vorhersagen kann manchmal. Das ist eher so ein Kniff von Mystery Stories, aber das ist ja auch nicht nur in Detektiv Conan so, dass man, dass da Leute, manchmal andere Leute komplett perfekt vorhersehen können. Das ist ja so ein bisschen Konvention des Genres ein bisschen. Gut, kommen wir zum nächsten Fall. Drei Kapitel sind es. Es geht um eine Bombendrohung um Masumi-Sera, wie wir hinten in der Inhaltsangabe schon erfahren haben. Und über diesen Fall erzählt uns jetzt Johannes erstmal etwas.
Ja, genau. Und zwar geht der Fall ganz unspektakulär los mit Conan, der eine, ja, Buchhandlung empfohlen hat und sich seltene Stücke gesichert hat, sich ein bisschen überlegt, naja, wer hat mir das denn empfohlen? Ah, das war Ran. Und naja, wer hat es ihr empfohlen? Ja, es war Masumi-Sera. Und wie das der Zufall so will, ne, ganz zufällige Begegnung, trifft er dann dort auch Masumi-Sera. Sie bietet ihm was zu trinken an, bam, psch, das spritzt alles raus, war geschüttelt mit Kohlensäure, er ist pitschnass. Und Masumi sagt, naja, komm, kannst doch hier, bin ich doch in ein Hotel gezogen, ein neues, ist gleich da vorne, kannst dich doch bei mir Abduschen sozusagen. Der Kunde sagt, nee, ganz sicher nicht. Ich gehe doch jetzt nicht in ein Hotel. Und was mir, ja, wieso? Ja, wegen der Bombendrohung. Also es gab schon zwei Bombendrohungen in Hotels. Und ja, das Conan natürlich erstmal ein bisschen skeptisch. Aber ja, Masumi kann Conan mit einem Code sozusagen, den der Bombenleger bei einem der letzten Anschlagsorte hinterlassen hat, ja, kann sie ihn ködern und er erklärt sich dann doch bereit, mitzugehen, duscht sich dann und Masumi, das stellt sich dann jetzt raus, war doch keine ganz so zufällige Begegnung, denn sie versucht dann in der Tasche nach der Arznei zu suchen, die Conan hat. Natürlich das Gegenmittel ist gemeint und das hat er natürlich, oder hat er Gott sei Dank sozusagen nicht dabei. Und mit dabei im Hotelzimmer ist auch Mary und ja, das kriegen wir schon mit und Conan und Masumi, beziehungsweise Masumi hat dann halt diesen einen Code, erklärt so ein bisschen, dass sie irgendein Handy sozusagen von Angestellten gehackt hat, von dem ersten Hotel, was betroffen war, wo dieser Code hingesendet worden ist. Und sie gucken sich das Ganze an. Conan bemerkt, dass in der Wohnung und im Hotelraum offensichtlich noch eine zweite Person leben muss, die aus England stammt, macht es an den Teebeuteln fest, der Teekannen und spricht Masumi auch direkt darauf an, doch ja, bevor es sozusagen zu irgendeiner Art der Auflösung kommt, gibt es großes Geschrei auf dem Flur und ja, Masumi und Conan gehen raus und es stellt sich heraus, dass ein Gast sich sehr lautstark bei einer Reinigungskraft beschwert und dass er da irgendeinen komischen Zettel mit ja, Buchstabensalat drauf gefunden hat und die beiden, Conan und Masumi, erkennen natürlich direkt den Code des Bombenlegers, der sieht identisch aus. Und ja, genau, sie fotografieren das sicherheitshalber mal ab. Ein Hotelpage kommt noch dazu, zu dieser Reinigungskraft und sagt, ja, ist irgendwie komisch, wir hatten auch schon einen Anruf und die gehen nach unten an die Rezeption, das Hotel, Telefon klingelt und der Bombenleger ist dran. Und dann wollen die beiden natürlich auch den Code haben, beziehungsweise die Rezeption sagt, ja, wir haben ja auch die beiden Codes sozusagen schon geschickt. Also einer fehlt Conan und Masumi noch und die Hotels haben beide bekommen, um dann sozusagen Vergleichsmaterial zu haben, falls sie dann einen echten Code noch bekommen, um das zu verifizieren. Und den rücken sie den aber natürlich nicht raus, irgendwelchen dahergelaufenen Leuten wie Masumi und Conan, ja, Oberschülerin und Kind, ist ein bisschen komisch, aber ja, die beiden treffen auf Eri Kisaki. Und wie das der Zufall so will, ist das die Rechtsberaterin des Hotels, in dem sie sich befinden. Und sie können Eri dazu überreden, sich als Ehefrau von Kogoro zu offenbaren und sich den Codes also sozusagen anzunehmen. Und das Hotel gibt dann auch entsprechend alle Codes heraus. Und sie können schon dann zu dritt, also Masumi, Conan und Eri können dann schon sozusagen die Hotelzimmer reduzieren auf eine bestimmte Auswahl und haben auch Verdächtige. Also das ist natürlich die Reinigungskraft, der Hotelpage und auch der Gast, der sozusagen diesen Zettel gefunden hat. Das sind die einzigen drei Personen, die in Frage kommen, hier ja, tätig geworden zu sein. Die Polizei soll nicht eingeschaltet werden, deswegen ja, befragen sozusagen Masumi, Eri und Conan, ja, getrennt voneinander die Reinigungskraft, den Hotelpagen und später auch den Zimmergast. Und ja, während sie das machen, gibt es bei dem Zimmergast auf jeden Fall einige Ungereimtheiten, aber ja, ist so wie es ist. Er schmeißt die Leute dann hinaus. Und die Zeit läuft ab und sie müssen natürlich versuchen, den Code zu knacken. Einer Person hat sich natürlich besonders verdächtig gehalten. Eri nimmt dann die Reinigungskraft mit und bringt sie in ein Zimmer und dort sind dann schon alle Hotelgäste sozusagen aus den betroffenen Zimmern versammelt. Und Eri kann sozusagen oder erläutert, wie der Code gelesen werden muss, wie der Code geknackt werden muss. Und ja, Mary tritt zusammen mit Masumi in Aktion. In dem Hotel finden dort die Bombe in dem Hotelzimmer, das betroffen ist, und Mary entschärft dann dort die Bombe. Zumindest im Gang steht noch der Mann aus dem Schlüsselloch, den wir schon gesehen haben. Der hat das Geschehen sozusagen verfolgt, was so auf den Hotelfluren passiert ist. Und er war auch schon ganz am Anfang, war schon mal mit einem Fußtritt sozusagen zu sehen. Jetzt wissen wir, dass es der Mann mit der Sonnenbrille war. Und ja, dann kann Conan den Täter auch noch konfrontieren und stoppen. Und ja, eigentlich alles gut soweit. Aber dann der Mann mit der Sonnenbrille tritt in Aktion und löst einen Feueralarm heraus. Und ja, Masumi und Mary müssen sich auch nach draußen begeben. Das Hotel wird evakuiert. Und dort finden wir natürlich dann den Mann, ja, das heißt natürlich aber den Mann mit der Atemschutzmaske. und den Mann mit der Sonnenbrille, der Fahrer ist, der sozusagen diesen Feueralarm ausgelöst hat. Und damit endet dann dieses Kapitel. Wie fandet ihr es?
Ich fand den Fall sehr unterhaltsam. Auch wieder so ein, das ist natürlich auch wieder so ein Fall, wo Philipp jetzt sagen würde mit dem Code, da kann man jetzt vielleicht nicht ganz so mitraten als deutscher Leser. Aber trotzdem fand ich den doch insgesamt sehr solide, ein solider Code-Fall. Und natürlich dann das Zusammenspiel der verschiedenen Charaktere, Mary und Masumi, Eri und Conan und wie das dann so alles ist. Eri, die so sagt, dass sie Koro nicht name-droppen will, um da irgendwie was zu machen, fand ich gut. Aber auch, dass wir Eri, außer dass Koro mal erwähnt wird, aber dass wir Eri auch mal in einem Fall haben, wo Koro gar nicht auftaucht, das ist ja ganz crazy quasi. Das haben wir ja sonst eigentlich nie. Als nächstes kommt noch ein Kasua-Fall ohne Heiji, dann bricht ja völlig alles zusammen. Und auch Mary, die natürlich wieder da ihre Pläne hackt. Und also wahrscheinlich soll es ernst genommen werden, aber ihr Plan am Anfang, ja, er wird das bestimmt schon jederzeit bei sich tragen. Und dann ihr gesamter Plan verhindert dem Con einfach, sagt, nö, habe ich nicht dabei. Ist natürlich, die beiden kriegen einfach nichts auf die Kette. Und Mary behandelt Masumi auch mal wieder nicht ganz so toll. Das finde ich eigentlich auch fast amüsant. Und also diese ganzen Charakterdynamiken fand ich dann sehr spannend und schön zu lesen. Und natürlich am Ende dann mit dem Fahrer, wie der dann in Aktion tritt und wie wir ja auch im nächsten Kapitel dann lernen, wie das alles vertuscht wird. Das ist natürlich sehr interessant für Spekulationen in die Zukunft und Theorien. Ich weiß auch noch, als es wöchentlich war, das Kapitel, dass dann ganz viele Leute sich gefragt haben, wer ist das, der da diesen Fußtritt hat im ersten Kapitel, der da Masumi und Con offensichtlich verfolgt. Ist das Subaru vielleicht? Ist das oder sonst ein Charakter? Jetzt hier, wenn wir es im Band lesen, kriegen wir die Antwort relativ schnell, aber das war damals auch ordentlich Spekulation. Ja, deswegen diesen Fall fand ich sehr unterhaltsam. Wenn man sich übrigens fragt, das war damals auch Diskussionsthema, der Autor, der hier nicht der Täter war, soll ja noch zur Polizei gebracht werden wegen Marihuana, wo sich viele deutsche Leser gefragt haben und auch internationale Leser, die nicht aus Japan kommen, hä, es ist doch, ist das nicht egal und so? Nee, die Drogengesetze in großen Teilen Asiens und auch besonders Japan und Südkorea sind extrem drakonisch. Marihuana, auch nur Rauchen, ist bis zu 5 Jahre Haft oder noch mehr. Und wenn du ein Prominenter bist, wie hier so ein Buchautor, kann dich allein schon die Anschuldigung, dass du es eventuell konsumiert hast, ohne dass was bewiesen ist, schon deine gesamte Karriere kosten. Also da gab es schon mehrere Fälle, die man auch mitbekommen hat aus Japan, wegen Drogen, Kokain oder sonstige Sachen, dass dann Sänger komplett gestrichen wurden und irgendwelche Synchronsprecher dann ihre Rollen sofort alle verloren haben, ohne irgendeine Verurteilung. Also solche Drogensachen sind in Japan eine Riesensache. Das ist nicht so, dass man sich hier irgendwie so denkt, ja, Marihuana ist doch bald legal und hier so in Deutschland ist es doch keine große Sache. In Japan ist es eine große Sache. Also der hat jetzt ziemlich viele Probleme. Wahrscheinlich noch mehr Probleme als Masumi und Mary, weil die wurden zwar gesehen, aber haben jetzt noch keine direkten Konsequenzen. Aber naja, ja. Ich fand es einen sehr unterhaltsamen Fall.
Ja, mir hat der Fall auch richtig gut gefallen. Also, da hat so viele Momente halt drin gehabt. Also, ja, fangen wir vorne an halt die zufällige Begegnung mit Masumi. Also, das war ja schon so klar. Also, aber dann am Anfang auch so Connens Reaktion halt so direkt, nö, geh doch nicht in Hotel. Und dann eben dieser plausible Grund mit dem Bombenleger, dachte ich so, wow. Sehr gut durchdacht und dann kommt aber ich hab den Code und naja, dann ist er so, okay, gehe ich doch ins Hotel, weil ich muss ja den Code lösen. Das ist wieder so ein typischer Shinichi-Moment, ey, es gibt einen Code, oder ich weiß gar nicht, wo das war, so eine andere Szene, so, hey, es gibt einen Code, wieso freust du dich darüber, da ist einer gestorben, ach ja, stimmt, okay, ja, und dann, ja, die Dynamik zwischen Mary und Masumi und ja, dann die Vermutung von Conan und ja, das dann werden die da gestört und dann auch ja, die Sache mit dem Bombendrohung da, dass sie dann ganz normale mit hin wollen und dann sagt das Hotelpersonal, aber nee, wer seid ihr überhaupt? Haut ab, ihr kriegt gar nichts zu hören. Und dann kommt Eri, dann denkt man, oh ja, Eri, und dann macht die das schon und dann kriegen die das hin. Und dann aber Eri auch so, nö, ich gebe mich doch hier nicht aus und sage, ja, ich bin die Frau von Kogoror, diesem Volltrottel und irgendwie so, hätte sie bestimmt gern gesagt. Und dann, ja, am Ende macht sie es halt doch und dann ermitteln sie da zusammen mit dem Code und so, also alles sehr spannend. Und dann auch diese Szene vor der Tür da, wo sie da irgendwelche Rechtssachen rauspackt, so nach dem Motto, ja, und wenn sie das machen und dann nicht machen und dann hier und da und dort. Und dann macht der irgendwie die Tür zu und der Conan dreht sich so um. Das kann das Hotel echt machen? Den so verklagen? Nö, eigentlich nicht, aber das war so gut. Und ja, dann auch die Auflösung dann so am Ende, wo dann die Polizei schon komplett geheim da in dieses Hotel geholt wurde und keiner wusste was und plötzlich waren die alle da und das, ja. Und dann die Szene dann, wo Mary und Masumi in dieses Hotelzimmer von dem da sind und Mary knockt den einfach aus, so, ja, wir haben keine Zeit. Also, ja, sehr schön. Und dann der Mann mit der Sonnenbrille, so nenne ich ihn mal, der ja dann diesen Alarm auslöst und dann auf einmal noch so gegen Ende die komplette Wendung und man so denkt, oh mein Gott, jetzt müssen die doch noch raus. Und ja, dann die beiden mysteriösen Gestalten da am Ende, von denen man ja auch noch gar nichts weiß, der Atemschutzmann und der Sonnenbrillenmann, von denen man so denkt, oh, wo gehören die jetzt zu? Und ja, haben sie jetzt Mary gesehen oder nicht? Und also, ja, alles sehr spannend, sehr schön, auch die ja, Falldynamik mit dem Bombenleger, der dann sozusagen droht, das Hotel zu sprengen. Also fand ich rundum spannend. Schöne Szenen zwischendrin, also wirklich ein sehr gelungener Fall.
Ja, da würde ich mich sogar anschließen. Also nicht nur, weil ich großer Masumi Mary-Fan bin oder Fan der Familie Serra, sondern es ist einfach, wie ihr schon gesagt hast, eigentlich viele oder fast alle Sachen schon gesagt sozusagen, hat mir auch unheimlich gut gefallen. Und ich muss auch sagen, so als Mystery-Aspekt, da tut der Mann mit der Sonnenbrille und der Mann mit der Atemschutzmaske natürlich enorm viel. Weil ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich das erste Mal im Weekly gelesen habe und danach dachte so, wow. So, ne, also, ne, wenn man wirklich so ein geiles neues Mystery-Element hier so mit drinne, dass der Mann da sozusagen da, ne, dann in diesem Auto sitzt und die da beobachtet, ganz offensichtlich. Und das fand ich, war schon ein richtiges Wow-Ding sozusagen. Und jetzt wusste ich natürlich schon, dass wir am Ende sozusagen, dass es darauf hinausläuft. Aber trotzdem ist es natürlich ein geiler Fall. Ich kann auch irgendwie ne, diesen klassischen, oder was Lass schon gesagt hat mit Philipp, verstehen, so mit diesem Code, dass das natürlich für einen deutschen Leser na, unheimlich schwierig oder fast gar nicht nachvollziehbar ist sozusagen. Also man kann da nicht miträtseln. Das ist wahrscheinlich so das Einzige, was man dem Fall hier, würde ich sagen, ankreiden lassen muss, aus deutscher Sicht zumindest. Aber ich muss sagen, ja, insgesamt jetzt nicht so schlimm und ja, hat mich auch vieles, so diese Wendung sozusagen da überrascht und auch, dass Eri aufgetreten ist, mit dabei war, das fand ich super. Und ich muss auch sagen, wir hatten ja auch öfter in der Vergangenheit mal darüber gesprochen, so Masumis Verhalten und wie sie sich versucht, da ans Gift zu kommen sozusagen, ans Gegenmittel so rum. Und ja, dass man dann halt irgendwie gesagt hatte, so, das gibt ja auch Leute, die das nicht so gut finden, aber hier, finde ich, hat man das sehr gut gelöst, dann einfach zu sagen, so, habe ich gar nicht dabei und, oh, Masumi dann kriegt dann diese klassischen Aoyama-Augen, so, oh, bing, und Mary ist natürlich genervt. Also das, fand ich, hat man hier dann doch noch sehr schön gelöst und deswegen insgesamt rundum sehr guter Fall. Kann man auf jeden Fall empfehlen und mal zu lesen.
Dann wollen wir doch mal schauen, ob sich auch der nächste Fall mit so einer Qualität beweisen kann. Es geht zu einem Strandausflug mit den Detective Boys und die Details erzählt uns jetzt Olli dazu.
Ja, genau. Wir sind am Anfang noch in der Grundschule, wo die Detective Boys gerade aufräumen, das Klassenzimmer. Und Conan hört eben oder schaut im Radio, nicht im Radio, über Smartphone halt eine Sendung, ein Bericht eben über die Geschehnisse jetzt am Ende bei dem Hotel da. Und wir kriegen da nochmal eben die Zusammenfassung. Und was Lasse schon sagte, wie das Ganze dann halt letztendlich, ja, ausgetüftelt wurde von den entsprechenden Leuten. Und ja, dann kommt Ei und sagt Conan, ey, mach hierbei mit, guck nicht die ganze Zeit irgendwelche Dinge, wir sollen hier aufräumen, also helf mal. Und Conan sagt dann, ja, aber ist sehr interessant für mich, weil ich war ja auch in dem Hotel. Und dann guckt er so nach links und dann die anderen gucken übrigens auch irgendwas. Ja, Genta, Mitsuhiko und Ayumi. Und die gucken sich da halt was an, dass es eine Kamin-Jaiba-Aktion gibt an einem Strand. Da gibt's ganz special-mäßig so eine Bratwurst und ja, da wollen sie eigentlich unbedingt hin. Allerdings ist es etwas weiter weg und sie müssten mit dem Auto gefahren werden. Und dann sagen sie, kein Problem, der Professor hat ja ein Auto, der bringt uns da bestimmt hin. Aber dann sagt Ei, nee, geht nicht, der Professor hat einen Hexenschuss, kann sich nicht bewegen und somit auch kein Auto fahren. Und ja, das ist schlecht für die Kinder. Ja. Aber dann kommt Rumi Wakasa und bietet sich als, ja, Begleithilfe, erwachsene Begleitperson quasi an und ja, möchte dann eben entsprechend mit den Kindern dahin fahren. Kobayashi wollte sie eigentlich auch mitnehmen, aber ja, das geht nicht, weil sie hat eine Verabredung mit ihrem Freund und ja, dann fragt sie auch Ei, ob die mitkommen will, die natürlich auch sofort dabei ist. Und dann befinden wir uns auch schon im Mietwagen, den Subaru Okia gemietet hat und fährt. Und dann erfahren wir halt, ja, dass eben Okia da so ein bisschen die Führung übernommen hat, den Wagen gemietet hat und dann eben auch gleich, ja, mitfährt. Und im Hintergrund erfahren wir dann halt von Conan so in Gedanken halt, dass er natürlich Okia, der ja Akai ist, berichtet hat und dass da eben Rumi ist und die hat es auf Ei abgesehen und Akai soll ja Akemis Schwester beschützen und im Auge behalten und ja, weil das eben so ist, weil ja Masumi auch schon mal Ei da entsprechend ja bedrängt hat, sage ich mal, da an den Fall erinnern wir uns ja auch. Deswegen hat Conan gesagt, hier und jetzt ist es Rumi, also ja, da braucht Ei wieder deine Schutzbedürftigkeit und deswegen ist Okia da halt mit dabei. Und ja, dann fahren sie eben zu dem besagten Strand, essen diese wirklich special Kringelbratwurst, wo Conan sagt, ja, im Prinzip ist es einfach nur eine normale Bratwurst mit einem Jaiba Y drauf, aber gut, was soll's. Ja, und dann fällt Genta seiner auch noch runter auf diese Sitzdecke da und dann, ja, wollen sie eine neue bestellen und dann gibt's in dem Strandhaus eben die Angestellten, einmal die Sakura, dann die Maika und den Takaki und ja, die bedienen da so ein bisschen und ja, wollen die Speisen dann entsprechend vorbereiten und ja, dann ist es plötzlich so, dass von Maika plötzlich sich da ihr Oberteil so ein bisschen löst und bevor sie da aber dann entsprechend ja, ganz entblößt dasteht, hilft ihr Freund ihr und dann kommt Sakura an und sagt, ja, aber mach das nicht auf der Arbeit, schließlich war ich auch mal mit ihm zusammen und so weiter und so fort. Und ja, dann kommt auch noch der Chef von dem Ganzen an und sagt halt, hier, ihr müsst hier auf jeden Fall ordentlich malochen, weil der Freund von Sakura, der Bruder ist wohl verstorben, der hat irgendwie sich verspekuliert oder was auch immer und jetzt haben die da halt entsprechend Schulden und müssen in diesem Strandhaus da das alles abarbeiten. Ja, und der Boss hält da natürlich den Daumen drauf, dass die das alles machen. Und ja, dann beschließt er sich hinzulegen, sich ein bisschen auszuruhen. Die anderen haben auch jeweils noch ein bisschen was zu erledigen. Und ja, die Detective Boys beschließen dann, sich am Strand zu amüsieren, während Subaru und Rumi am Strand sitzen bleiben unter einem Sonnenschirm und dann unterhalten die sich so ein bisschen über Ei und ganz allgemein und warum sie denn eigentlich an einem Strand mit so voller Kleidung, sage ich mal, zugeschnürt sitzen, dass das ja so ein bisschen verdächtig ist und was versteckt man denn wohl unter der Kleidung und sowas alles. Und letztendlich sagen sie aber, ja, so hat jeder halt seine Eigenheiten, nicht wahr? Und ja, alles sind glücklich, alle sind froh. Dann geht's wieder in das Strandhaus, wo die Angestellten auch wiederkommen und dann entsprechend, ja, den Chef wecken wollen. Gehen dann in den Raum, wo der sich ausgeruht hat. Da ist dann auch der Freund, der macht da auch ein Nickerchen. Und der Chef ist aber nirgends zu sehen. Und dann finden sie aber dann den großen, ja, Beutel, Bündel, was auch immer. Das machen die dann auf. Und da liegt der Chef drinne und ist tot. Und ja, dann kommen natürlich die Ermittler an und der Kommissar Yokomiso ist da und ermittelt mit seinem Team am Tatort und dann hat er einen neuen Kollegen dabei, der Conan natürlich streng beäugt und sagt, was soll dieses Kind am Tatort hier? Und dann sagt der Kommissar, nein, der ist mit Kogoro hier, der hilft uns immer bei den Ermittlungen. Aber dann ist Kogoro halt nicht da, sondern dafür ist Subaru Okiya da, der sich dann als Detektiv, sage ich mal, anbietet, die ganzen Schlussfolgerungen da eingeworfen zu haben, die Korne nachplappert. Und ja, dann entsprechend fangen sie an zu ermitteln, wie denn der Mann zu Tode gekommen sein konnte und dass die Verdächtigen halt die drei Strandhausangestellten sind und dass einer davon es eigentlich gewesen sein muss. Aber wie genau, das ja, müssen sie halt rausfinden, weil der eine hat da die ganze Zeit geschlafen, die anderen hatten eigentlich keine Gelegenheit irgendwie. Und ja, so befragen sie die Leute und versuchen dann entsprechend zu ermitteln. Und ja, Rumi versucht dann zwischendrin immer mal so ein bisschen an Ei heranzutreten und sagt, oh, du verhältst dich ja ganz schön erwachsen und woher weißt du so viel über erwachsene Dinge und dies und das und hier und da. Und ja, dann kommt Conan quasi dann aber am Ende auf die Lösung, was, ja, welcher Trick sozusagen verwendet wurde, wie denn der Mann erwürgt wurde und das alles. Und ja, dann ganz am Ende, nachdem quasi der Fall dann aufgeklärt ist, kommt es dann nochmal zu so einer, ja, Gangsterbandenorganisation, sag ich mal, weil der, ja, Chef natürlich, der eben dieses Strandhaus da geführt hat, der Boss von dem wiederum, der hatte da irgendwelche Finger noch mit im Spiel und hat dann seine Schläger darauf hingeschickt, weil die ja jetzt alle irgendwas wissen oder durchschaut haben könnten und deswegen, ja, hat der eine ganze Horde an Leuten mitgebracht, die da ordentlich die aufmöbeln sollen und ja, dann stellt sich Subaru denen entgegen und sagt dann zu Rumi, hier, nimm die Kinder und hau ab. Und ja, dann erinnert Rumi das an einen bestimmten Moment und dann haut sie aber ab und stellt die Kinder dann in dieses Haus und dann, ja, macht sie plötzlich das Schloss kaputt und auf einmal kommen dann die Leute an und dann, ja, Szenenwechsel, Subaru rennt hinterher und sagt sie, oh mein Gott, ich muss da schnell hinterher. Ja, und plötzlich liegen die Schläger da verprügelt oder benommen vor dem Haus und Subaru fragt Rumi, ob sie das war und sie, nein, das war alles ganz zufällig hier, die sind wohl alle irgendwie aneinander geraten und ja, ist keiner verletzt worden, alle sind glücklich, alle sind froh und ja, der Fall ist damit beendet, aber Conan und Subaru haben ja den kritischen Blick, sage ich mal, am Ende.
Ja, ein interessanter Fall, oder? Also ich fand's so gesehen, falltechnisch war das jetzt mal ein klassischer Fall zum Miträtseln und ja, das hat gut funktioniert. Also das war ja, solide, würde ich sagen, interessanter Trick, so wie man es gemacht hatte, mit diesem Tuch sozusagen, diesem Sitztuch und auch irgendwie, was ich schön oder schön fand, so erzählt aus stiltechnischen Mitteln, ich fand es sehr gut, dass man sozusagen ja, gesehen hat, dass das nicht der erste Versuch war, sozusagen diese Tat umzusetzen, sondern dass es halt öfter mal schiefgegangen ist und man sozusagen auf die perfekte Gelegenheit gewartet hat, um dann diese Tat endlich durchführen zu können, dass alles sozusagen optimal war, dass beide da, der Chef und der andere, da einschlafen in diesem Raum und dass die halt vorher schon immer Schlafmittel da reingemacht hat. Also das fand ich war sehr interessant. Ja, auf jeden Fall ganz gut und auch Natürlich diese Dynamik zwischen Subaru und Rumi, auch sehr interessant und spannend, auch wie sie da so an diesem Strand saßen und sich so gegenseitig, ja, wie soll man sagen, mustern und dann, hahaha, ja, man schwitzt ja gar nicht und ja, was verbirgst du denn eigentlich unter deinen Klamotten? Also das war ja schon sehr interessant und natürlich auch das Ende, was du gerade angesprochen hast, was ganz offensichtlich war für Subaru und Conan, sozusagen diese Handverletzung, weil Humi da die Leute vermöbelt hat, ja, also was denen natürlich auch aufgefallen ist. Und eine sehr schöne oder witzige Szene sozusagen fand ich dann, wie Conan an Ayumi sozusagen den Trick des Täters präsentiert hat mit dieser Decke und dann noch so ganz nebenbei sagt, ja, unser Kindermodel füllt es natürlich nicht entsprechend aus, aber hier die Frau mit einer Oberweite, die macht das natürlich. Das fand ich irgendwie schon so, naja, okay. Irgendwie, ja, fand ich auf jeden Fall so als humoristische ja, Pointe, die wahrscheinlich gar nicht so gemeint war. Fand ich ganz, ganz witzig sozusagen. Und insgesamt würde ich aber sagen, war der Fall nicht ganz so stark wie der Bombenlegerfall davor. Aber ich kann das jetzt auch gar nicht so konkret an bestimmten Punkten festmachen. Was ich noch ganz interessant fand, war der Polizist, der mit Helio Comiso da gewesen ist, der da auch so ein bisschen skeptisch war, was die Kinder angeht und da immer als nachgefragt hat und auch Helio Comiso, der wieder Kogoro irgendwie vermutet hatte in der Nähe. Also das waren alles so ganz schöne Elemente. Deswegen würde ich sagen, auf jeden Fall ein guter Fall, also mehr als solide und aber nicht ganz so gut wie der Bombenlegerfall aus meiner Sicht.
Ich fand den Fall auch sehr stark. Ich fand ihn fast sogar ein bisschen stärker als den letzten Fall. Gerade das mit, gerade Subaru und Rumi sind natürlich hier die Highlights in dem Fall. Das Gespräch da, während die Detective Boys im Wasser sind. Und natürlich am Ende die Szene mit Rumi, mit den Gangstern und dass ihre Heimlichtuerei auch nicht so lange nicht mehr so verborgen ist. Also, sie wird ja schon sehr kritisch beobachtet, von Conan schon länger und jetzt auch von Subaru. Das ist schon alles sehr interessant und ansonsten ein grundsolider Fall. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Ja, dem würde ich mich anschließen. Also hat mir ja, Spaß gemacht, das zu lesen. War auch hier eine sehr interessante Aktion so zwischen den Charakteren. Natürlich als Highlight, wie schon gesagt, das Subaru- und Rumi-Gespräch, wo man dann teilweise dachte ich so, okay, jetzt verdächtigen sich die da übelst und was passiert jetzt noch? Und dann aber so, ja, tun wir ab. Alles gut, ne? Und nichts passiert wieder so. Also klar, auf der anderen Seite, was soll passieren? Also die können ja da nicht kämpfen am Strand oder was auch immer. Aber irgendwie war das so, es wird aufgebaut und fallen gelassen. Komplett. Und naja. Und dann, ja, am Anfang so die Bratwurst-Szene fand ich irgendwie auch sehr humoristisch und toll. Die Kinder voll begeistert und Conan so, es ist einfach nur eine normale Bratwurst mit einem Y-Senf drauf. Also. Nix Special Jaiba hier, aber gut, lass es gut sein, Kinder. Und ja, dann auch ja die Sache mit der Decke sehr interessant, wie das ja funktioniert, ob man das wirklich so zusammenknoten kann zu einem Kleid. Bin ich gespannt, ob das wirklich funktionieren würde, bestimmt. Aber ich hab's jetzt nicht ausprobiert, hab keine Decke hier und ja, von daher. Aber auch sehr interessant, was Johannes halt gesagt hat, wie der ganze Fall abgelaufen ist, einmal so direkt dann am Anfang, wo ja dieses Oberteil runterfallen droht und dann macht der Freund das ihr einfach nur ganz normal zu, aber schon das gehört mit zum Plan der Täterin und auch, dass sie mehrere Testversuche, sage ich mal, gemacht hat und auch Individualitäten, falls das irgendwie nicht funktioniert hätte, dann hätte sie das anders gelöst und alles. Also, ja, war doch sehr spannend, dem zu folgen. Dann auch dieser, ja, neue Polizist da an der Seite, der eben so noch gar keine Ahnung hat und immer so denkt, Alter, was wollen denn die Kinder hier? Jetzt geht doch mal weg und lasst uns unsere Arbeit machen. Sehr schön. Und ja, dann eben auch die Sache dann am Ende mit dem, ja, mit der Gang und dann auch der Erinnerungsflashback von Rumi. Auf jeden Fall ein sehr interessantes und wichtiges Detail. Also bin ich mal gespannt, wann wir da mehr bekommen, weil wir wissen ja jetzt, dass sie den Vater von Shuichi anscheinend mal getroffen hat. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Wir sehen ja da auch, wie sie früher ausgesehen hat. Also sehr interessant, was da noch eben draus wird. Und eben halt auch, dass Subaru und Conan jetzt Bescheid wissen, weil, ja, das ging halt nicht so ab, dass sie das irgendwie diesmal so vertuschen konnte wie, ja, damals im Dunkeln oder so mit Okia in der Luke da. Jetzt musste sie ja wirklich aktiv werden und hat eben dieses Schloss da auch kaputt gemacht, sich eine offensichtliche Verletzung geholt und ja, das bleibt spannend abzuwarten, wie das Ganze denn ja weitergeht, was sie vorhat und was die anderen beide eben mit diesem Wissen auch anfangen. Also ja, sehr interessant. Auch das Gespräch zwischen Okia und Rumi wird bestimmt noch irgendwelche Details mitnehmen. Also alles sehr schön, auch hier sehr spannend und ja, nimmt wieder zwei ganz andere Charaktere in die Haupthandlung mit möglichen Fortsetzungen, wo man auch wieder seine Spekulationen machen könnte.
Und auch der nächste Fall hat einiges, aus dem man spekulieren könnte. Es ist der letzte Fall in diesem Band, 3 Kapitel. Er ist in diesem Band abgeschlossen, Kaito Kid und die Siren Splash. Und zu dem Fall erzähle ich jetzt nochmal ein bisschen was. Conan geht mit Ran und Sonoko zu dem neuesten Kaito Kid Raubzug, nachdem wir vorher eine kleine Flash-Forward-Szene gesehen haben mit Conan im Fahrstuhl und zwei Azusa. Springen wir in die Vergangenheit zurück und sehen, wie sie da ankommen. Azusa war da auch, weil die haben vom Café Puro Essen geliefert für die Polizisten. Und Azusa geht jetzt erstmal weg, soll aber später nochmal wiederkommen. Und Amuro war auch mal kurz da, ist jetzt aber schon weg. Und naja. Und Hirohichi hat sich diesmal was ganz Spannendes ausgedacht, nämlich den Gang des Windgottes. Ein Gang, durch den man halb durchkriechen muss, der einem Gegenwind entgegenpustet und so. Und Conan sagt, ja, das ist hier aus Band 101, da hat Kid ja sich mit Drahtseilen schnell fortbewegt und das ist um das zu kontern. Ja, okay. Geht's da rein, da geht's um die Siren Splash, ein Edelstein in einer Krone drin, der da in einem Ausstellungsraum zu sehen ist. Und wir haben dann auch 3 Charaktere, die uns da präsentiert werden, die Ausstellungsleiterin und 2 Gutachter, die den Edelstein noch begutachten sollen. Nachdem erstmal die grundlegenden Sachen so ein bisschen erklärt wurden, geht's für Conran und Sonoko nochmal hin zum Essen. Der hat nämlich auch noch nicht so viel. Und da treffen sie auf Kanenori Wakita, der Sushi geliefert hatte für Jirokichi und das jetzt wieder abholt. Und der auch mal kurz mit Conan sprechen will, weil, was ist eigentlich, Conan, mit deiner Grundschullehrerin, Rumi Wakasa? Als ich letztens Sushi geliefert habe an die Schule, wir erinnern uns, in Band 101, und das ist ja auch relativ wichtig für Conan zu erfahren, dass Wakita da auch mal in der Schule war, als Haibara da ihren Anfall hatte mit der Aura der Organisation. Jedenfalls sagt Wakita, ja, letztens, da war ich an eurer Schule und dann habe ich plötzlich habe ich einen ganz fiesen Blick gespürt und dann habe ich gesehen, wie sie mich aus dem Fenster ganz düster angestarrt hat. Ist bei der irgendwas nicht in Ordnung? Kannst du mir irgendwas zu ihr sagen? Und Conan denkt noch an den letzten Fall zurück, aber sagt dann zu Wakita, nö, ach, sie ist manchmal tollpatschig, aber eigentlich sonst mit ihr nichts. Also da kann man auch ganz viel reinlesen, wie viel verdächtigt Conan Wakita jetzt gerade in dem Moment. Was ist da los? Was für Schlussfolgerungen zieht er? Das wird hier aber erstmal nicht weiter aufgeklärt, weil wir haben ja noch einen Kaito-Kid-Fall an der Hand und Wakita lässt seine Frage dann auch. Am tatsächlichen Fall nimmt er nicht teil, weil er wäre eh nicht so nützlich, denkt sich aber in seiner rummäßigen Gestalt, ja, wenn ich mal ein anderes Auge noch hätte, dann wäre das was ganz anderes. Jedenfalls weg von der Nummer 2 der schwarzen Organisation wieder zu Kaito-Kid, denn der startet seinen Raubzug, lässt da das Licht ausgehen, ein Handschlag und huch, die Krone ist auf einmal weg, mysteriös und dann nochmal eine Rauchbombe und er ist auch weg, aber er kann ja nicht so weit weg sein, also muss er noch hier in dem Ausstellungsraum sein und sich als eine der 3 Personen da verkleidet haben, die Fallcharaktere, denn die hatten zuvor auch einen Vorfall beim Mittagessen, dass eine Ketchupflasche explodiert ist, wahrscheinlich von Kit manipuliert, und alle drei sind dann in verschiedene Zimmer gegangen, um sich umzuziehen und ihre Kleidung zu reinigen. Und als einer von denen könnte sich doch Kaito Kid irgendwie verkleidet haben, aber als wer? Und das ist jetzt die Frage. Und wie hat er das eigentlich mit der Krone gemacht? Das sind so die Mysterien, denen wir uns hier stellen. Und natürlich schafft Conan es aufzuklären und zu zeigen, ach, die Krone, die ist ja, hat sich eigentlich gar nicht bewegt. Das war alles ein magischer Trick. Man könnte fast meinen, Kid ist ein Magier und ein Trickbetrüger, der kleine Handspielereien macht, um Dinge irgendwie anders aussehen zu lassen, als sie sind. Das fand ich relativ schön. Und dann natürlich das Allerwichtigste hier in diesem Fall. Gusche Aoyama hat eine Gelegenheit gefunden, die Kaito Kids Turbo-Rollschuhe wieder zu verwenden. Die wurden ursprünglich mal verwendet in, oh, das ist ja ganz, ganz lange her, Kaito Kid Kapitel 10. Hui, das ist, glaube ich, noch 1988. Und dann in der Treasured Edition zu dem Band von 2011 hat Gushi Aoyama gesagt, oh ja, die Rollschuhe, die würde ich mal wieder gerne bringen. Ja, hat noch mal 10 Jahre, über 10 Jahre danach gedauert, aber hier sind sie wieder, die Turbo-Rollschuhe. In einer sehr spaßigen Sequenz, und Amuro darf dann auch noch mal eine lustige Szene haben mit Azusa, und Kaito Kid kann natürlich entkommen, muss das Juwel zurücklassen, weil es war nicht das, was er wollte. Und ganz am Ende taucht dann noch ein weiterer mysteriöser, in Silhouetten gehaltener Mann auf, alter Mann, der hier eine Schlagzeile liest von Conan und Jirokichi, die Kaito Kid das Handwerk gelegt haben in diesem Fall. Und der hat schon ein bisschen Aggressionsprobleme, weil diese Schlagzeile macht ihn so wütend, dass er das Handy zertrümmert mit seinem Gehstock. Und der Gehstock hat den Kopf eines Falken, und er sitzt auf einem Stuhl mit dem Flechtmuster von Falkenfedern hinten drauf an der Rückenlehne, und er hat einen lebendigen Falken in seinem Schlafzimmer offensichtlich vor seinem Kamin. Also dieser Mann hat ein starkes visuelles Thema, er liebt scheinbar Falken. Das ist. Und viel mehr erfahren wir hier nicht über ihn, außer dass er sein Handy zertrümmert und ganz viele Falkensymbolik um sich rum hat. Und damit endet dieser Fall, und damit endet auch dieser Band. Ja. Wie fanden wir denn Kaito Kid und sein Duell um die Siren Splash?
Ja, also ich muss sagen, oder ja, würde sagen, es ist ein klassischer Kaito Kid-Fall. Also mit ein, zwei Überraschungselementen sozusagen. Und wenn man Kaito Kid mag, dann kommt man hier, glaube ich, auf seine Kosten. In drei Kapiteln ist hier ordentlich was erzählt. Und wir haben wieder irgendwelche abstrusen, abnormalen Sicherheitsvorkehrungen sozusagen mit diesem Windgottgang, oder naja, Windgottgang nicht, aber diesem Windgang sozusagen. Und das klar ist, naja, der muss noch irgendwie hier in diesem Raum drin sein, wie er die Krone hat verschwinden lassen. Da konnte ich mich nach dem Weekly auf jeden Fall noch dran erinnern und wusste auch, wer es dann natürlich war, wer Kaito Kid die ganze Zeit gewesen ist. Und ja, so, ne? Aber insgesamt muss ich sagen, das war ein sehr interessanter Fall. Und was natürlich besonders war, was auch beim zweiten Lesen noch so wow war, ist natürlich das Auftreten von, ja, von, jetzt ist mir der Name entfallen, von Rum natürlich, der hier sozusagen nochmal auftritt, nachdem wir das Reveal hatten. Und der hier tatsächlich nach Rumi Wakasa fragt. Ah, Wakita, so heißt er. Genau, jetzt ist mir der Name wieder eingefallen. Genau, also das fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Und das, also, ist ein cooles Element gewesen in diesem Kaito-Kid-Fall. Und auch, dass er sagt so, naja, ich halte mich aus dem Fall selbst eigentlich jetzt mal raus, ne? So, sondern mir ging es jetzt darum, ich habe hier Sushi geliefert und stell jetzt mal, boah, jetzt mal hier nach, was das angeht. Conan, der da halt so sagt, nö, ich weiß nichts. Das war alles, ja, wie du sagtest, lässt viel Raum für Spekulation. Und natürlich auch der Falkner am Ende, klassische Genta-Deduktion, ne? Wenn er so Falken mag, dann muss das ein Falkner sein. Nein, der alte Mann mit dem Stock natürlich, ja. Ne, das ist auch nochmal, auch wieder klassische Mystery. Und wir haben jetzt hier in einem Band, ne, einmal den Mann mit der Atemmaske, einmal hier den Mann mit dem Gehstock. Alles sehr interessant und lässt viel Raum für Spekulation. Und mir hat auch persönlich gefallen, diese Azusa-Geschichte am Ende, weil sie ja auch so ein Kaito-Kid-Fan ist, dass er sich dann sozusagen, das Kid sich als sie verkleidet hat. Und ja, mit Amuro, mit dieser Szene, wie er das quasi entlarvt, wer die echte ist. Ja, war nicht als Comedy, ich fand's witzig, muss ich sagen. Ich hab das gefeiert. Deswegen insgesamt auf jeden Fall ein guter, sehr guter Kaido Kid-Fall, ja.
Ja, schließe ich mich an. Also der Fall hat auch wieder jede Menge Sachen zu bieten. Einmal natürlich direkt am Anfang diese ja Vorwärts-Rückwärts-Szene da, wo wir schon mitten im Aufzug sind. Conan hat den Blick auf zweimal Azusa und wir wissen erstmal gar nicht, hä, wo sind wir? Warum sind wir? Und wieso und weshalb? Und dann springen wir zurück und werden quasi langsam herangeführt an die Szene, die ja dann wirklich erst auch ganz am Ende wieder spielt. Also sehr schön. Ich muss sagen, ich hatte den Fall so null in Erinnerung vom Weekly her, dass ich dachte, okay, wir müssen doch auf Band 104 warten, damit das Ding abgeschlossen wird. Aber war dann tatsächlich doch nicht so, was mich sehr freudig überrascht hat, dass der Fall hier abgeschlossen ist. Und ja, ansonsten schöne Kaito Kid Zaubershow, sage ich mal, hier auch wieder mit der Krone. Ich wurde auch reingelegt, weil ich auch erst dachte, naja, er hat da irgendwas einfach nur vorgelegt, wie damals bei der Uhr. Wir erinnern uns, das ist schon ewig her, wo er diese Uhrzeiger stehen wollte und dann einfach nur irgendwas vor das Ziffernblatt gelegt hat und auf einmal waren die Zeiger weg. Und da dachte ich hier auch, ja, hier komm, einfach nur ein schwarzes Tuch und es sieht so aus, als wenn das Ding weg ist. Und dann fasst er da aber rein und dann, nee, ist doch, und die Krone doch weg. Und ich so, hä, wie kann das sein? Und hab das ganz genau mir dann angeguckt in der Auflösung, um zu wissen, wie das denn passiert ist. Also sehr schön. Auch ja, diese Windgottmaßnahme da, also die ihn ja quasi davon hin abhindert, den Raum zu verlassen. Und das alles dann noch die Sache mit der Ketchup-Geschichte, die ja da dann noch, ja, auch wichtig war. Und dann fand ich aber auch sehr schön die Momente, wo auf bisherige Fälle Bezug genommen wurde. Einmal natürlich bei Kaito Kid passend, wo er sich mit den Karten da fortbewegt hat, was Conan aufgegriffen hat. Aber dann eben auch die Szene mit Wakita, der eben auf Rumi zu sprechen kommt mit der ja, Sushi-Lieferung in die Grundschule, wo sie ihn da ganz heftig angesehen hat und ja, wo Conan sich dann natürlich dumm stellt und in der Szene kriegen wir dann halt Rum wieder zu sehen mit seinem Auge und allein das denkt man dann schon, wow, was weiß Rum alles, was konnte Rum alles, was ist mit seinem Auge, warum hat er es nicht mehr und dann auch Rumi hat ihn angesehen, warum hat Rumi ihn angesehen, weiß sie, wer er ist oder warum auch nicht und warum verhält sich Conan so, warum sagt er nichts, was weiß er von Wakita, was denkt er und. Jede Menge Sachen, die man denken kann. Und ja, dann am Ende, sage ich mal, ja, die Szene mit der doppelten Azusa fand ich auch, war sehr schön aufgelöst, der Moment da, wo Amuro dann seinen Satz sagt und ja, wir so im Prinzip das genaue Gegenteil von den beiden halt erhalten, was dann zur Auflösung auch geführt hat. Und ja, Kit ist da richtig schön reingefallen. Und ja, das war dann sehr schön. Und dann, ja, er hat dann halt die Krone zurückgelassen. Ja, und dann am Ende eben nochmal der, ja, Mann mit dem Falken da, wo ich dann auch dachte, Alter, wer ist denn das jetzt? Weil das ist ja nicht der Sauerstoffmaskenmann, der auch im Hintergrund gehalten wird und mysteriös ist, sondern das ist ja jetzt nochmal ein ganz anderer Typ. Und jetzt weiß man auch wieder nicht, wer ist das denn jetzt? Also, ja, wir haben hier einen guten Fall, der abgeschlossen ist, der uns gut unterhält mit dem Kaito Kid, ja, Unterhaltungszaubermäßigen. Aber dann eben halt auch diese mysteriösen Einstreuungen wieder mit Wakita und Rumi und der Falkenmann, nicht Krähenmann, der Falkenmann. Und ja, also auf jeden Fall, auch hier habe ich das Ding abgeschlossen und habe halt echt gedacht, so, Alter, wer ist denn das jetzt? Wer ist dieser Mann? Und warum ist er da? Und warum? Ja, das ist die große Frage, die ich mir stelle.
Ich hatte auch sehr viel Spaß mit diesem Fall, muss ich sagen. Gerade auch die Kaito Kid-Elemente, also die Hauptstory-Elemente, alle super. Aber auch gerade so diese Kaito Kid-Sachen fand ich wieder ganz, ganz toll. Und wie man vielleicht auch schon an meiner Zusammenfassung gemerkt hat, ich finde es toll, dass die Turbo-Rollschuhe hier mal wieder genutzt werden konnten. War ein sehr schöner Moment, wie ich fand. Und ja, also insgesamt ein extrem unterhaltsamer Fall hier wieder. Als nächstes haben wir noch das Detektivlexikon aus Band 103, wo wir auch am Ende wieder auch einen Rechtschreibfehler haben, wenn man unten guckt. Meine Empfehlung statt meine Empfehlung, wie gesagt, kann passieren. Und diesmal wird Professor Layton vorgestellt. Was hat Gosho Aoyama denn zu dem zu sagen, Olli?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir klären sie jetzt gleich. Ich dachte nur, oh, den kenne ich doch hier mal, der uns vorgestellt wird, nämlich Professor Layton. Und er wird hier vorgestellt als meisterhafter Rätselknacker. Und ja, wie sein vollständiger Name ist, dass er Tee liebt und aus England kommt und ebenso der typische Engländer ist mit Tee und seinem hohen Zylinder und ja. Dann ist er gelernter Archäologe, kennt sich damit also auch aus, hat dann seinen Assistenten Luke und mit dem zusammen löst er halt entsprechend jede Menge Fälle. Und ja, er wird halt für seine ruhige Art gelobt und hat eine Beobachtungsgabe, die ihm dabei hilft, entsprechend jedes Rätsel zu lösen. Dann gibt Aoyama noch so einen kleinen Hinweis auf den Synchronsprecher. Und ja, macht dann noch seine kleine parallele Andeutung zu Conan und ja, sein erheiterndes Lachen dann am Ende. Also ja, Professor Layton hier als Empfehlung sollten wir in Deutschland, denke ich mal, auch kennen, weil er hier präsent ist durch Videospiele, aber auch durch Filme. Also ja, hier mal ein bekannter Charakter, sage ich mal.
Ja, Professor Layton und die ewige Diva, ne, das kennt man ja auch, ne? Das ist auf jeden Fall interessant.
Genau, ich finde es auch immer schön, wenn wir Detektive da hinten drin haben, die wir in Deutschland auch mal kennen können. Und Professor Layton kriegt ja nächstes Jahr auch ein neues Spiel. Die Reihe wird ja wieder fortgesetzt. Er kehrt zurück auf der Nintendo Switch. Wäre natürlich lustig, wenn Aoyama hier sagt, er würde gerne mal Con sehen. Wäre dann zu dem Zeitpunkt, wo das Spiel rauskommt, irgendwie so eine Hintergrundszene hat, wo Con mal irgendwie anstatt ein Magazin zu lesen, dann auf seiner Nintendo Switch oder so ein Professor Layton-artiges Spiel spielt. Das wäre so eine nette kleine Anspielung. Fände ich ganz schön, ja. Professor Layton, super, müsste ich auch mal wieder spielen, die Reihe. Muss man mal den DS wieder ausgraben oder den 3DS. Toll.
Ja, vor allen Dingen, ich fand es auch gut, wie er gesagt hatte, so ja, dass die Rätsel sozusagen, dass dieser Synchronsprecher meinte, die kommen in der Story nicht voran, weil er da immer die Rätsel lösen muss. Und er oder Aoyama dazu sagt, so ja, die vielen Rätsel sind doch das Besondere an Layton. Das kann man natürlich auch immer so auf Conan übertragen, weil die Leute, es gibt ja immer mal die Kritik, dass die Hauptstory sozusagen nicht so vorangehen würde, weil wir immer uns mit Fällen beschäftigen. Aber das sind doch die Fälle, die Detektiv Conan so besonders machen, oder deswegen liest man das doch auch. Aber das ist ja, da scheiden sich ja auch die Geister. Fand ich aber interessant, dass Gushu das da so aufgegriffen hat.
Und dann nach dem Detektivlexikon kommen wir noch nicht gleich zur Werbung, denn wir haben erstmal eine schwarze Seite und dann eine weitere schwarze Seite, in der wir einen Nachruf sehen auf Josef Schandl. Da hatten wir im letzten Jahr ja viel drüber gesprochen. Josef Schandl, der langjährige Übersetzer von Detektiv Conan, ist verstorben letztes Jahr am 27. Mai 2023. Und Egmont Manga hat hier einen kleinen Nachruf oder reingemacht in den Band, wo die Leser darüber informiert werden und wo Josef Schandls Leistung für die Serie und als Mensch nochmal gewürdigt wird. Und da muss ich zugeben, dass etwas damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet, dass sie seinen Tod hier so in einem Band direkt erwähnen und ihm dann so eine ganze Seite widmen. Aber auch wenn ich nicht damit gerechnet habe, ist es ein absoluter verdienter und berechtigter Tribut hier an Josef Schandl, ein Mann, der die deutsche Detektiv-Conan-Veröffentlichung wie kein zweiter wahrscheinlich geprägt hat in Manga-Form. Und deswegen war ich doch sehr froh und berührt, dass es hier so einen schönen Nachruf nochmal an ihn auch nochmal im Band selbst gab.
Ja, definitiv Hut ab an Egmont Manga dafür, dass sie das hier mit reingebracht haben, dass sie das mit Japan abgestimmt haben, dass es dann hier veröffentlicht werden kann, dass man hier noch ein schönes Bild mit eingefügt hat. Ja, dann muss ich auch ehrlich sagen, dass, ne, wenn man das so aufgeschlagen hat, das hat dann überrascht sozusagen, nochmal bewegt. Fand ich eine super Aktion, dass Egmont Manga sich das gemacht hat, sozusagen hier nochmal diesen Nachruf mit aufzunehmen für eine völlig verdiente Leistung. Und wir hatten ja sehr viel darüber schon gesprochen. Also ich muss sagen, das finde ich eine sehr schöne Sache, was Egmont Manga hier gemacht hat. Vielen Dank dafür.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also allein die Stimmung der beiden Seiten in diesem Schwarz und dann das Bild von ihm und der Text. Also ja, auf jeden Fall sehr ja stimmliche Erwähnung hier auch. Finde ich gut, dass eben das offen kommuniziert wird, dass Josef, der ja so viel für Conan, aber eben auch für andere Sachen, aber hier natürlich vor allen Dingen für Conan getan hat, dass er eine ganze Seite bekommen hat mit einem Foto und dem Text und so. Also das finde ich sehr schön. Ja, und daher wird der Band und Josef natürlich auf jeden Fall auch immer in Erinnerung bleiben. Und ja, da bedanke ich mich auch bei Egmont, dass wir hier sozusagen die Möglichkeit haben, Josef mal ja bildlich zu sehen. Ich persönlich wusste gar nicht, wie er aussieht. Ich glaube, das ist das erste Bild von ihm, was ich gesehen habe. Und ja, von daher hier nur nochmal ja, Ruhe in Friesen und vielen Dank, Josef, für alles.
Und nach dem Nachruf haben wir noch eine schwarze Seite, bevor wir dann als letztes im Band noch Werbung haben. Witchwatch, Chainsaw Man Body Stories, Detective Conan Lone Wolf Edition, Noah of the Blood Sea, Ich kämpfte 10 Jahre zwischen den Dimensionen und kehrte als Legende zurück. Ach, wie liegen diese Titel.
Der Titel, sehr gut.
Bungo Stray Dogs Beast, 17 bis 21, Tatsuki Fujimoto's Short Stories. Und danach nur noch das Stoppu. Und dann sind wir am Ende des Bandes angelangt, weil ja das Impressum vorne mit drin war. Ja, Detektiv Conan Band 103. Ich muss sagen, wo wir ihn jetzt auch mal durchgesprochen haben, es war wieder ein sehr starker Band, spontan würde ich sagen, auch wieder ein bisschen stärker als noch Band 102. Ist so mein spontanes Gefühl. Mein liebster Fall ist tatsächlich der im Strandhaus. Ich finde aber, dass die drei Fälle, die hier ganz drin sind, dass die alle relativ nah beieinander sind, von der hohen Qualität her. Und ich fand den Strandhaus so mit am besten und danach den Hotelbombenfall und dann den Kaito Kid-Fall. Ja, und der Fall mit den Detective Boys im Familienrestaurant, der fällt dann hingegen so ein bisschen ab. Der war dann, fand ich, mit Abstand der schwächste Band im Fall. War zwar auch solide, aber ich finde, die drei vollständigen Fälle, die setzen sich auch insgesamt ab. Ich würde zwischen den drei und dem vierten auch nochmal dann quasi so ein bisschen, wäre dann quasi so ein bisschen Abstand, wenn ich die so einteilen müsste. Ja, also auf jeden Fall finde ich, dass das wieder ein sehr starker Band war, der mir sehr viel Spaß gemacht hat, ihn zu lesen und hier zu besprechen.
Ja, ich würde mich anschließen, sehr starker Band. Ich sehe das ähnlich wie du. Also man muss natürlich auch sagen, der erste Fall, ne, das ist immer ein undankbarer Job sozusagen, wenn der Fall in einem anderen Band angefangen wurde und dann hier quasi nur beendet wird. Aber man muss auch sagen, von der Qualität her oder inhaltlich ist das schon so ein bisschen schlechter als die anderen drei. Bei mir ist die Reihenfolge ein bisschen anders. Ich fand den Bombenlegerfall am besten, dann den Kaito Kid-Fall und dann den Strandhausfall. Aber die sind sehr nah beieinander und insgesamt ja wirklich sehr stark. Die machen das zu einem sehr starken Band und natürlich auf jeden Fall deswegen eine Kaufempfehlung, weil hier diese Fälle, wir hatten es angesprochen, ja auch viel und auch die Sachen, die für Raum für Spekulation bieten. Ne? Das haben wir auch besprochen und das ist natürlich was, das sollte man dann lesen sozusagen, um Teil zu sein dieser Spekulation, zu wissen, worüber wir reden, was sind das für Charaktere, ja, die hier auftreten, der Mann mit der Sonnenbrille, der Mann mit der Maske, der Mann mit dem Stock und so, also das ist alles wichtig, auch für den weiteren Verlauf der Serie, deswegen, das muss man natürlich gelesen haben, man macht auch nichts falsch, hier reinzulesen und diese Fälle zu lesen, weil die inhaltlich einfach echt stark sind, muss man so sagen. Guter, sehr guter Band, ja.
Ja, da schließe ich mich an und ja, ich kann hier gar keine Trennungspräferenz mit dem besten Fall geben, weil für mich haben die halt alle was, ihr habt es ja gehört, in jedem Fall ist Haupthandlung irgendwie mit drin, sind mysteriöse Charaktere drin, die Raum für Theorien und Spekulationen geben. Die Hauptfälle, sag ich mal so, sind mit dabei und haben ihre Handlungen dann drin. Also ja, für mich einfach insgesamt abschließend ein sehr spannender und schöner Band mit den ganzen Charakteren, die aufgetreten sind. Hier dann nochmal die spannenden Verwirrungen, Entwicklungen, ja, ausgelöst haben mit wer weiß was und warum und wieso und weshalb und wer sind die überhaupt? Gerade die unbekannten Männer, sage ich mal. Und ja, dann eben auch die Fälle an sich, die Unterhaltung bieten, die teilweise schöne Comedy-Elemente haben oder einfach nur irgendwelche Wortspiele drin haben, die mir sehr gefallen haben. Und ja, dann auch ja, der Nachruf am Ende an Josef, auch sehr schön gewählt. Und ja, am Anfang der Fall am Anfang, sag ich mal, hat mir in dem Sinne auch gut gefallen, weil hier sind ja zwei Kapitel, glaube ich, drin gewesen von dem Drei-Kapitel-Fall. Also auf jeden Fall hatten wir hier mehr zu lesen, als wenn nur das letzte Kapitel drin wäre. Und ich muss sagen, das gefällt mir persönlich mehr, weil dann habe ich noch mehr von dem Fall quasi davor. Die Einleitung aus dem Band davor kann man sich dann ja leichter herleiten und man hat hier in dem Band dann noch mehr vom eigentlichen Fall zu lesen. Ich finde, wenn allgemein nur ein Kapitel abgedruckt ist, dann geht der Fall nochmal stärker hinten rüber, als er ja jetzt nach Johannes Worten schon hinten rüber gefallen ist. Von daher, das fand ich so gut gewählt und ja, ansonsten würde ich auch sagen, bietet der Band schöne Unterhaltung, ein paar spannende Lesestunden. Mir wurde es auf jeden Fall nicht langweilig. Ich habe ihn sehr gerne gelesen und die Geschichten verfolgt. Ja, und wie vorhin schon angesprochen, auch bei der einen oder anderen Seite nochmal genauer nachgeschaut. Und ja, von daher würde ich sagen, Band 103, ja, 103 ist es, kriegt von mir auf jeden Fall eine klare Kaufempfehlung.
Das war unsere Besprechung zu DetektivCon Band 103. Schreibt uns doch gerne, wie ihr den Band fandet, wenn ihr ihn schon gekauft habt oder ob ihr euch jetzt kaufen werdet. Ihr könnt gerne schreiben, wenn ihr den Podcast hier gerade auf connews.org hört, in die Kommentare, connews.org, unsere Seite, wo wir über alle News rund um DetektivCon, alles was mit Gosho Aoyama zu tun hat, berichten. Ihr könnt auch gerne mal im ConWiki vorbeischauen, conwiki.org, da könnt ihr alle Infos zu dem Band und zu den entscheidenden Kapiteln durchlesen, auch selber Wissen beitragen. Diskutieren könnt ihr auch gerne im Conforum, conforum.org, über den Band und alles andere. Wenn ihr lieber chatten wollt, haben wir auch einen Discord-Server, connews.org/discord. Da findet ihr den Invite-Link. Auf Social Media sind wir vertreten auf youtube.com/connews, facebook.com/connews, twitter.com/connews, instagram.com/connews. Und auch auf Mastodon und Blue Sky sind wir vertreten. Schaut da auch gerne mal vorbei, wenn ihr eine Twitter-Alternative sucht. Unterstützen könnt ihr uns über Patreon, indem ihr unseren Discord-Server mit einem Nitro-Boost ausstattet oder indem ihr über unsere Amazon-Affiliate-Links Einkäufe tätigt. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut, tschüss.
Ja, danke, dass ihr bei unserer Besprechung dabei wart und lasst uns gern eure Meinung in den entsprechenden ja, Kommentaren, Seiten, was ihr gehört habt von Lasse. Lasst uns das da gerne wissen.